Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Sie war Lehrerin, Grünen-Politikerin und ehemalige Staatsministerin in Nordrhein-Westfalen. Heute ist Silvia Löhrmann Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Eine Stunde haben wir Zeit, um über all das zu reden. Die Schule, die Grünen, das Leben als Ministerin und jüdisches Leben in Deutschland. Silvia Löhrmann ist zugeschaltet aus Köln. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Demokratie lernen, dafür ist die Schule ein wichtiger Ort. Wie das geht, haben Sie mal ganz einfach beschrieben, nämlich das Pizzarezept verglichen mit dem des Demokratielernens. Was hat das miteinander zu tun? Pizza backen und Demokratie lernen.
Ehrlich gesagt kann ich mich an die Aussage gar nicht erinnern. Jetzt muss ich aber ja versuchen, was draus zu machen. Und Pizza, ich backe sie auch selber, hat ja viele Möglichkeiten, aber vielleicht habe ich damals gemeint, dass bestimmte Elemente unverzichtbar sind. Ich sage mal Mehl, Wasser, Salz, Hefe. Und für die Demokratie sind bestimmte Dinge auch konstitutiv. Rechtsstaatlichkeit abwägen, miteinander Dinge austarieren, die Trennung der Gewalten. Also vielleicht habe ich das gemeint. Und die Vielfalt, die aber dann auch möglich ist und möglichst viele einbeziehen und Wege gehen, es zu lernen.
Bis 2017 stand die Grünen-Politikerin Silvia Löhrmann an der Spitze der Regierung in Nordrhein-Westfalen als Landesministerin für Schule und Weiterbildung und Stellvertreterin der SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Angetreten mit einem Rekordergebnis der Grünen von 12,1%, abgewählt mit nur halb so viel Stimmen. Mit Schulpolitik, wird gesagt, kann man keine Wahlen gewinnen. Frau Löhrmann, ist das so?
Teils, teils. Immerhin habe ich ja zweimal mit Schulpolitik auch eine Wahl gewonnen, eine Landtagswahl. Und zwar eben 2010 mit diesem sehr, sehr guten Ergebnis, bisher dem besten in Nordrhein-Westfalen für uns Grüne. Weil damals sich etwas aufgestaut hatte, was wir dann aufgelöst haben mit dem Schulkonsens. Dieser alte Streit, was ist das bessere System, bei dem sich CDU und SPD besonders verhakt haben. Da haben wir gesagt, wir wollen Dinge möglich machen, wir wollen es nicht von oben verordnen. Und dass das dann gemündet ist in einen Schulkonsens in einem Land, wo die Schulpolitik so ideologisch geprägt war, das hat dann auch lange getragen. Aber beim dritten Mal merkte man dann eben auch viele Schwierigkeiten. Und wie es in dem Lied gerade so schön geheißen hat, I could do wrong. Natürlich weiß man aus heutiger Sicht und weiß ich aus heutiger Sicht, was ich damals an der einen oder anderen Stelle hätte anders machen können oder müssen und wo wir nicht genug Dinge bedacht haben, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben. Also das hat zwei Seiten. Ich sage mal, im Ergebnis steht es immer noch 2-1 für mich, wenn ich an meine drei Spitzenkandidaturen denke.
Sie sind mit Anfang 30 zu den Grünen gekommen, 1985. Was war denn der Auslöser zu sagen, ich trete in eine Partei ein und zwar in diese?
Ich habe schon immer mit den Grünen geliebäugelt gehabt, seit es die Grünen gab. Also ich habe sehr intensiv mitbekommen in der Studienzeit in Bochum, die Frauenbewegung. Ich bin damals dann konfrontiert worden mit dem Thema Atomenergie. Ein Film erinnere ich noch, Wackersdorf. Das machen die Menschen selber. Dass ihnen der kleine Mann Feind wird, war eine Aussage von Bauern, die sich gewehrt haben. Und auch die Friedenspolitik, also die klassischen Bewegungen, die damals entstanden sind. Ich bin aber dann noch nicht eingetreten, weil ich gesagt habe, ich muss erst sozusagen fest auf beiden Beinen stehen. Ich muss das Studium gut zu Ende bringen. Ich muss möglichst eine Anstellung haben. Und das war dann der Fall, als ich in Solingen 1984 eine Stelle als Lehrerin bekommen habe. Und dann war klar, jetzt trete ich auch ein und jetzt will ich auch meinen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Und ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Da wäre die CDU naheliegend gewesen. Die SPD war sozusagen immer der Feind. Und die Hildegard Hamm-Brücher war für mich eine Figur, mit der ich mich sehr identifiziert habe. Aber dann kamen für mich die Grünen, glaube ich, gerade recht, dass das meine Partei geworden ist.
Wann haben Sie in sich die Kämpferin entdeckt? Erst in der Politik oder schon vorher?
Na, ich glaube schon vorher. Mich hat immer aufgeregt, wenn mit zweierlei Maß gemessen wurde und wenn es nicht gerecht zuging. Und das war natürlich damals zwischen Jungen und Mädchen auch schon noch mal deutlich anders in den 60er und 70er Jahren. Mich hat von Anfang an mitgenommen, welches Unrecht zugeführt worden ist, auch im Namen unseres Staates, im Namen Deutschlands. Und das fand ich nicht gerecht. Das mag auch aus dem Christentum kommen, was Grundwerte mir sehr stark vermittelt hat. Und das hat sich durchgetragen. Gekämpft habe ich zum Beispiel, oder kämpfen müssen habe ich, mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 12. Und da ging es darum, schaffen wir das? Wir waren die ersten Kinder, die Abitur gemacht haben, also eine klassische Familie aus dem Ruhrgebiet, sage ich mal. Und die älteren Geschwister, die waren sozusagen so weit, dass das nicht zur Debatte stand. Aber bei mir stand es an, nach der 10 gehst du ab und dann machst du eine Ausbildung. Und ich habe gesagt, nein, ich will auch Abitur machen und ich will auch nach Essen, wir waren umgezogen, ich will auch nach Essen zur Schule gehen. Ich wollte da eigentlich nicht weg und dann bin ich halt lange Schulwege hin und zurück, musste die Fahrkarte im Grunde selbst bezahlen und habe dafür den Gong und das Liboriusblatt ausgetragen, um mir die Fahrkarte zu verdienen.
Also da war schon der Kampf.
Ja, ja, das weiß ich, das habe ich damals gar nicht so empfunden. Ich wollte einfach nicht von meiner Schule weg, ich wollte meine Freundin nicht verlieren und den Bezugspunkt nicht und das ist vielleicht ein kleines Beispiel.
Sie haben sich Schritt für Schritt bei den Grünen hochgearbeitet. Fraktionssprecherin in Solingen, Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Fraktionssprecherin, schulpolitische und europapolitische Sprecherin und dann schließlich Landesministerin. Da hat man Sie 2010 als Architektin der Minderheitsregierung mit Hannelore Kraft bezeichnet. Architektin der Minderheitsregierung, also stellen wir uns so ein Gebäude vor. Das bleibt ja auch stehen, wenn man nicht mehr dabei ist. Was steht noch von Ihrer Architektur? Was ist davon geblieben?
Ich fange anders an. Es ist einmal geblieben, glaube ich. Man hat ja gedacht, das hält ja höchstens 3 Monate. Dann sind die beiden Damen da am Ende. Ist ja auch viel belächelt worden. Und dass es 2 Jahre getragen hat, das ist ein starkes Ergebnis auch der Demokratie und der demokratischen Kultur. Und eine so große Debatte und Auseinandersetzung ja mit allen Fraktionen im Parlament hat es meiner Wahrnehmung nach nicht gegeben, weil wir mussten ja für jedes Gesetz möglichst Mehrheiten gewinnen. Und davon ist geblieben, ich nenne 3 Punkte, einmal der Schulfrieden, der Schulkonsens mit der CDU. Das war mit Herrn Röttgen möglich und mit Herrn Laumann möglich und mit Hannelore Kraft und mir und natürlich immer vielen, die dazu beitragen. Zum Beispiel ein Abteilungsleiter bei mir im Ministerium, der gesagt hat, Frau Löhrmann, ein alter Kühnmensch, ein Sozialdemokrat, der gesagt hat, Frau Löhrmann, wenn Sie die Chance haben, die Verfassung zu ändern, dann müssen Sie da fast alles machen. Das ist so historisch, das geht gar nicht anders. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben mit der Linkspartei damals die Studiengebühren wieder abgeschafft. Inzwischen in allen Bundesländern, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben ein Thema, was auch immer noch hochaktuell ist, die Situation der Kommunen. Wir haben mit der FDP einen Stärkungspakt für die Kommunen entwickelt, der auch viel geholfen hat, noch nicht genug, wie man jetzt sieht, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch bundesweit bei der Diskussion um die Altschulden für die Kommunen. Aber wir haben da große Schritte gemacht und wir haben eben nicht nur mit einer Gruppe gearbeitet, sondern mit allen Gruppen im Parlament. Und das war ganz, ganz wichtig.
Das buchen Sie also auf der Erfolgsseite ab. Und auf der Misserfolgsseite, was steht da?
Auf der Misserfolgsseite steht, dass wir manches Mal mit den Haushalten nicht vom Verfassungsgericht gescheitert sind. Das hat ja dann wieder zu schmerzhaften Entscheidungen geführt, die ich nie im Leben hätte treffen wollen. Ich sag mal, in die Gehälter der Beamtenschaft einzugreifen. Aber das Gericht hat gesagt, so geht es nicht. Und irgendwas mussten wir tun. Und ehe man Stellen abbaut, sagt man, dann brauchen wir vielleicht einen solidarischen Beitrag derer, die mehr verdienen in der Beamtenschaft. Da haben wir hinterher aber auch bessere Wege gefunden. Und auf der Misserfolgsseite steht die Diskussion, die ja um den Breitscheidplatz, das Attentat geführt wurde, die innere Sicherheit, die Diskussion in der Phase der Zuwanderung und der Flüchtlingsentwicklung, die ja eine systematische Überforderung auch bedeutet hat. Also 40.000 Kinder so unterjährig ins Schulsystem aufzunehmen, das ist ja eine Riesenherausforderung für das System. Und das hat das trotzdem damals gut bewältigt. Und natürlich so ein großes Vorhaben, wie die Inklusion, das Lernen der Kinder zusammen, dass nicht die Kinder mit einem Handicap nicht dazugehören, nicht das Recht haben. Das ist ein schwieriger Wandel und das ist ein Haltungswandel. Hm. Vielleicht ist das vergleichbar mit der deutschen Einheit, die ja auch nach 30 Jahren noch nicht fertig ist. Und so Prozesse brauchen eben Zeit. Und trotzdem, wir haben die Eltern aus der Mittstellerrolle herausgeführt. Und auch dieser Weg bleibt. Es wird nicht zurückgenommen, aber es muss verbessert werden. Das hätte ich natürlich auch getan.
Sie haben sich nach der Wahlniederlage 2017 komplett aus der Politik zurückgezogen. Was haben Sie als erstes gemacht, als es politisch aus war?
Das war ja ein bisschen in Etappen, weil ich habe ja gesagt, ich gehe nicht nur aus dem Ministerinnenamt, sondern ich war ja 22 Jahre, ich war ja auch lange Parlamentarierin mit Leib und Seele und ich will mich aus dem Parlament heraus verabschieden. Deswegen war ich ja bis Mitte Juli noch Abgeordnete und dann bin ich auch noch im Parteirat geblieben. Dann kam die Bundestagswahl und mein Rat war durchaus gefordert, als es um die Jamaika-Gespräche ging. Das habe ich dann aus Irland ein bisschen mitverfolgt.
Aus Irland?
Ja, ich habe schon konsequent gesagt, das war mir auch klar, ich mache jetzt hier einen Schlusspunkt. Da bin ich dann sehr konsequent gewesen. Das hat mir auch durchaus Respekt eingebracht. Und dann wollte ich natürlich Abstand gewinnen. Und dafür bin ich Heinrich Böll war für mich immer eine Identifikationsfigur. Und dann bin ich nach Irland gefahren, auch ganz allein und bin da 4 Wochen gewesen. Und bin auf den Spuren, bin jeden Tag gewandert und habe das Böll Cottage besucht, habe den Schreibtisch gesehen, an dem Heinrich Böll gearbeitet hat. Und das hat mir natürlich schon auch geholfen, Abstand zu gewinnen und mir richtig zu überlegen, was willst du denn jetzt machen? Ich war da 60, aber da kann man ja noch ein bisschen was tun.
Seit kurzem ist die grüne Staatsministerin AD Silvia Löhrmann Generalsekretärin eines Vereins mit dem Namen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden ist sie verantwortlich für die Vorbereitung eines großen Festjahres nächstes Jahr 2021. Rechnen wir 2021 minus 1700 bleiben 321. Frau Löhrmann, was war da los im Jahr 321?
Ja, eine wirklich spannende Frage und eine, wie ich finde, auch wirklich aufregende Frage. Da hat nämlich am 11. Dezember 321 der römische Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen. Und er hat erlaubt, dass jüdische Menschen städtische Ämter in der Kurie, der Stadtverwaltung Kölns, Zugang haben. Und wenn man so etwas erlaubt, dann muss es ja Menschen geben. Insofern gilt dieses Edikt als erstes Zeichen, als erstes Dokument jüdischen Lebens in Mittel- und Nordeuropa. Und die Staaten, die wir heute so haben, die gab es ja damals noch nicht. Und deswegen ist das die Geburtsstunde. Und damit ist die Synagogengemeinde Köln Geburtstagskind im nächsten Jahr am 11. Dezember. Und das wollen wir würdigen, das will dieser Verein würdigen, der sich eigens zu diesem Zweck gegründet hat, mit vielen Persönlichkeiten aus der Gesellschaft. Und ich bin gefragt worden, bin Mitglied des Kuratoriums und bin gefragt worden, ob ich unterstützen kann. Das mache ich nicht alleine, das macht ein Team. Da gibt es eine Geschäftsstelle, da gibt es Menschen, die da jetzt schon arbeiten. Die Gruppe wird ausgeweitet und ich bin gebeten worden zu helfen und dem konnte ich mich nicht entziehen, weil das so ein Geschenk ist, sage ich das.
Woher kommt denn Ihr besonderes Interesse an der jüdischen Geschichte?
Ich habe das eben angedeutet und weil Sie das fragen, sage ich das natürlich auch gerne. Ich habe sehr guten Geschichtsunterricht gehabt. Viele hatten das nicht, die 1975 Abitur gemacht haben. Wir haben das Dritte Reich behandelt, wir haben den Holocaust behandelt. Unsere Geschichtslehrerin ist, das war damals sehr ungewöhnlich, mit uns in die Essener Synagoge gegangen. Und wir haben geguckt, wie haben Juden hier gelebt? Was gibt es für Spuren des Judentums in Essen? In meiner Stadt frage ich mich das heute natürlich auch und vielerorts wird sich das gefragt. Und was da das Dritte Reich getan hat, nämlich einen Teil seines Selbst auszulöschen, der Nation auszulöschen, ja nicht was Fremdes auszulöschen. Da kommt das her, das ist ein Unrecht, das ist das größte Unrecht der Menschheitsgeschichte gewesen. Und daraus zu lernen und zu sagen, das wollen wir nie wieder. Wir wollen anderes miteinander. Wir wollen Reichtum gestalten. Wir brauchen ein neues deutsches Wir angesichts der Vielfalt, wie Altpräsident Gauck das gesagt hat. Daran mitzuwirken, und das hat mich immer begleitet. Mhm. Und deswegen ist das ein Geschenk, jetzt an so einer anderen, so einer tollen Facette damit zu wirken. Nicht auf die Shoah in erster Linie zu gucken, natürlich auch, sondern auf das jüdische Leben, was es heute gibt.
Genau, und das interessiert mich nämlich. Das eine ist die Erinnerungskultur, das andere ist unsere Gegenwart. Welche Verbindungen haben Sie da zum heutigen jüdischen Leben in Deutschland?
Ich wohne ja jetzt in Solingen schon seit 1984, und es war für mich selbstverständlich, immer mit der jüdischen Gemeinde Kontakt zu haben, die in Wuppertal beheimatet ist. Dort habe ich die Wiedereinweihung der Synagoge miterlebt vor über 10 Jahren. Und wenn immer es ein Fest gibt, was dort gefeiert wird, dann wurde ich eingeladen, dann werde ich auch immer noch eingeladen. Und wann immer ich kann, nehme ich daran teil, die jüdischen Festtage zu feiern. Ich habe durch ein Programm, was viele Städte ja gemacht haben, Menschen, die fliehen mussten, einzuladen. Und manche haben das nicht getan, weil sie deutschen Boden nicht wieder betreten wollten. Aber ich habe auf diese Weise eine Freundin gewonnen, die inzwischen leider verstorben ist, eine Susi Berkenau aus Solingen, die zu Sue Millins in Großbritannien geworden ist, weil sie jüdische Eltern, Vorfahren hatte, und die für mich wie eine Mutter ein bisschen war, die Lehrerin war wie ich, und wir haben so viel Freude miteinander gehabt und haben uns gegenseitig besucht, und sie sagt, meine Mutter hätte mir nicht verziehen, wenn ich nach Deutschland gehe, und ich bin aber froh, dass ich es doch gemacht habe, weil wir hier so herzlich aufgenommen worden sind und weil es die Erinnerungskultur gibt, und das eröffnet eben und baut Brücken. Und das hat mir immer gefallen. Und jetzt lerne ich natürlich noch mehr Jüdinnen und Juden kennen. Deutsche, sage ich immer dazu, damit nicht Juden und Deutsche als Gegensatz sind. Und da lerne ich ganz viel, und das macht große Freude.
Was lernen Sie da? Was kriegen Sie da jetzt noch genauer mit, was es bedeutet, heute als Jüdin, als Jude in Deutschland zu leben?
Ich bekomme mit, natürlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge gibt. Das ist ja auch ganz normal. Das kennen wir aus anderen Kontexten auch. Ich kriege aber auch mit und lerne, dass gerade junge Jüdinnen und Juden sagen, wir wissen, dass das mit der Erinnerungskultur wichtig ist, aber wir wollen eigentlich, ja, wir wollen selbstverständlicher als Deutsche wahrgenommen werden in unserem Jungsein. Bei der Diskussion jetzt, bei der Auswahl von Projekten, die gefördert werden, wenn dann eine Kirchengemeinde sagt, wir wollen hier eine Stele würdigen und damit Opfer würdigen oder aber Juden, die hier gelebt haben, würdigen, und dann sagt jemand, nee, ich will nicht noch eine Stele. Ja, das haben wir jetzt, und das könnte ich ja so nie sagen, aber eine deutsche junge Jüdin kann das natürlich sagen. Und das führt zu spannenden Diskussionen. Und das ist, finde ich, das tut so gut, zu sprechen und zu ringen um die gemeinsame und über die gemeinsame Zukunft in Deutschland.
50 Projekte sind für dieses Festjahr schon ausgewählt worden. Können Sie ein Beispiel geben für etwas, das wirklich nach vorne zeigt?
Das sind so viele Projekte, die nach vorne zeigen. Aber zum Beispiel wird natürlich ganz viel ganz viel Schätze werden gehoben, die vergessen worden sind durch das Dritte Reich, dadurch, dass viele ins Exil gegangen sind. Wir kennen alle große Namen in der Kultur, in der Musik, aber es gibt natürlich noch viel mehr, genauso in der Malerei. Und nach vorne weisen die Projekte, da gibt es einige im Bereich Sport, sage ich jetzt mal, geguckt wird, dass ein Sportverein sagt, so, wir wollen hier ganz bewusst jüdische, christliche, nichtgläubige, muslimische junge Menschen zusammenbringen beim Sport, und wir machen Fair Play, und da geht nicht eine Religion gegen die andere, sondern da gibt es vielleicht Teams, die gegeneinander stehen, aber die gemischt sind, um sozusagen an einem gleichberechtigten Deutschland, an einer deutschen Demokratie gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam in die Verantwortung zu gehen. Das ist vielleicht ein sehr niedrigschwelliges Beispiel. Daneben gibt es aber auch Universitäten, die Diskurse organisieren. Also ganz große Vielfalt im ganzen Land.
Spooky, ein Klassiker von Dusty Springfield hier im Deutschlandfunk Kultur. Als dieser Song 1970 rauskam, da war mein heutiger Gast 13, Silvia Löhrmann, damals Schülerin an einem katholischen Gymnasium in Essen, in der Trägerschaft der Augustinerchorfrauen. Frau Löhrmann, das klingt sehr streng und sehr eng.
Ja, das war es aber gar nicht, sondern meine Eltern und mein Vater besonders wollte, dass die Töchter auf diese Schule gehen, um eben eine Wertebildung sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, auch gelungen. Aber eng war es nicht. Ich habe schon die Rolle der Geschichtslehrerin genannt. Wir hatten auch eine Kunstlehrerin, eine ganz junge. Die war für uns Mädchen damals auch besonders, weil wir hatten eben nicht nur Nonnen, die hatten wir auch, aber nicht nur. Lehrer waren sehr selten. Aber die ist zum Beispiel mit uns ins Volkwang-Gymnasium gegangen. Also ich habe schon früh eine Schule erlebt, die außerschulische Lernorte nutzt.
Ins Museum, meinen Sie, gegangen?
Ja, ins Volkwang-Museum. Wir sind auch in Musik reingegangen. Also die Schule hat außerschulische Lernorte genutzt. Und das ist ja sehr modern heute. Und das habe ich eben selbst erlebt. Und so habe ich es mit meinen Klassen dann auch gemacht. Und ich hatte einen Religionslehrer, vielleicht hat der mich zu den Grünen gebracht. Der hat, da hatten wir Religion und Philosophie. Er hat dann gesagt, ob das mit dem schnellen Brüter so im Sinne der Schöpfung ist. Damals die Auseinandersetzung um Kalka. Also insofern war die Schule sehr vielfältig. In der Parallelklasse war Juliane Werding vielleicht für einige noch ein Begriff. Und das war schon
der Tag, als Conny Kramer starb.
Genau, wir waren natürlich alle stolz. Eine aus unserer Schule war im Radio, im Fernsehen. Ja. Und insofern war das schon eine gute Schule. Ich habe auch sehr prägende negative Erlebnisse gehabt. Die lasse ich jetzt beiseite. Und die Schule war mir wichtig. Da wollte ich hin, sonst wäre ich nicht so weit und so lange hin und her gefahren, um an dieser Schule zu bleiben.
Warum wollen Sie das Negative beiseite lassen?
Naja, aber es ist vielleicht, insofern sage ich es dann vielleicht doch, wenn eine Lehrerin sagt, am ersten Schultag, ich sitze unter 44 Mädchen in der letzten Reihe, du da, steh mal auf, du bist eine Löhrmann, du kannst keine Mathematik. Weil meine Schwester offenbar in Mathe, die ein paar Jahre drüber war, über mir in der Schule, nicht so gut war in Mathe. Sie hat hinterher noch Mathe studiert.
Uiui.
Das ist natürlich eine Prägung oder im Erdkundeunterricht. Ne? Komm mal nach vorne, du Schlaumeierchen. Also wo Kinder und Jugendliche in Schule ja auch gedemütigt wurden und die Lehrerinnen und Lehrer ihre Machtposition, die sie haben, auch ausgenutzt haben. So, aber ich habe andererseits wirklich viele, viele tolle Lehrkräfte gehabt und ich bin immer gerne zur Schule gegangen und habe das immer als Bildungsmöglichkeit genossen. Wahrscheinlich auch, weil ich es ja selber wollte und nicht musste nach der 10.
Sie haben vorhin so beiläufig gesagt, Sie hätten sehr früh Ihren Vater verloren. Da waren Sie 12. War er krank?
Ja, mein Vater war lange krank. Und meine Mutter habe ich ja leider auch noch früh verloren. Die ist nur 59 geworden. Deswegen betrachte ich jedes Lebensjahr, was... Ich bin jetzt 63, was darüber hinausgeht, betrachte ich als großes Geschenk. Und dadurch musste ich früh auf eigenen Beinen stehen. Ich konnte mir keine Spirenzchen erlauben, musste immer in der Regelstudienzeit fertig werden. Darum habe ich kein Auslandssemester oder kein Jahr in Europa gemacht. Das ist das Einzige, was ich so richtig bedauere, dass ich das nicht gemacht habe. Aber das ging einfach nicht, weil es war klar, wenn da irgendwas nicht klappt, dann geht das nicht weiter. Es musste die Grundexistenz, die musste gesichert werden, weil wir eben auch relativ arm waren, ja.
Kindheit und Jugend in Essen, Studium in Bochum. Sie leben sehr lange in Solingen schon. Ich habe mich gefragt, was verbinde ich mit Solingen im Positiven? Die Herstellung wunderbarer Küchenmesser. Aber alles überlagert hat doch das Negative, nämlich der Brandanschlag von Neonazis 1993 auf ein Haus, in dem Familien türkischer Herkunft gewohnt haben. 5 Menschen sind dabei damals ums Leben gekommen. Viele weitere wurden schwer verletzt. Solingen hat um die 160.000 Einwohner, ist ja überschaubar. Wie nah, wie direkt haben Sie das damals mitbekommen?
Sehr nah. Das Haus der Familie Gensch, das abgebrannt ist, ist in Hörweite von unserem damaligen Wohnort. Und die Auseinandersetzung, die es da gegeben hat, die ging an unserem, also an dem Haus vorbei, wo wir gewohnt haben. Und ich war damals ja Fraktionssprecherin der Grünen im Stadtrat, das erwähnten Sie schon. Und insofern, das war ein Schock. Solingen hat eigentlich schon, weil es eine überschaubare Stadt ist mit den 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, hat einen, damals hieß das Ausländerbeirat, gehabt als eine der ersten Städte. Es gibt nicht so starke Ghettobildung in der Räumlichkeit. Und damals haben wir den Satz geprägt, Solingen ist überall, was Rassismus angeht, was Angriffe angeht auf Nichtdeutsche. Und das war damals die Empfindung, wenn das in Solingen passieren kann, dann kann es überall in Deutschland passieren. Und das war so eine Mahnung. Und Johannes Rau war ja auch sehr prägend. Er hätte gezweifelt, ob das Sinn macht, was er tut, wenn das passieren kann. Und deswegen war das ganz furchtbar, das schrecklichste Ereignis der Stadt. Richtig, wie Sie sagen. Aber die Stadt hat auch versucht, daraus zu lernen. Und daran habe ich eben auch ein bisschen mitwirken können.
Ja, wie hat dann dieses Ereignis die Stadtgesellschaft verändert?
Wir haben konsequenter gesagt, wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund einbeziehen in Gremien. Ich habe damals in der regionalen Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher mitgearbeitet, neben meiner Arbeit als Lehrerin. Und wir haben damals einen Jugendstadtrat einberufen. Über alle Schulformen hinweg gab es einen Projekttag für die Jugend. Und daraus ist ein Jugendstadtrat mit guten Rechten, der immer noch da ist, entstanden und der auch mitredet, der auch gehört wird in der Stadt. Die Wohlfahrtsorganisationen haben Programme aufgelegt. Es ist jeder Oberbürgermeister seitdem, egal welcher Partei, für den war das Teil des Programms, dass wir hier für ein friedliches Miteinander eintreten, dass wir Strukturen verändern wollen. Auch eine sehr engagierte Haltung, ich sag mal, ein Kippertag wurde auch gemacht. Also es geht jetzt nicht nur um Migration in dem klassischen Sinne der Gastarbeiterzeit, sondern insgesamt um das Miteinander in der Stadt. Und das trägt, wir sind noch nicht am Ziel in Solingen, auch in Solingen nicht, aber es gibt schon eine starke Gesellschaft. Und eine Person will ich da noch mal würdigen, Frau Gensch. Frau Gensch hat damals die fünf Frauen,
der Bewohnerinnen des Hauses.
Ja, die Großmutter oder Mutter oder Tante der Getöteten. Und sie hat damals, als Communities aufeinandergekracht sind, als es Gewalt gab zwischen Rechtsextremen und Grauen Wölfen, hat sie gesagt, lasst uns Freunde sein, ich reiche euch die Hand. Ich bleibe Solingerin, ich werde Deutsche. Und das, finde ich, war eine solche Größe. Und wir kennen uns und wir schätzen uns und treffen uns manchmal. Und das sind Dinge, die mich wirklich sehr geprägt haben. Aber es gibt zu Solingen auch noch was anderes Schönes. Oder was anderes Wichtiges. Das ist ja nun gar nichts Schönes. Die Klingen haben Sie erwähnt, die sind weltberühmt. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was ich vielleicht erwähnen möchte. Das ist ein Zentrum für verfolgte Künste. Das wissen ganz viele nicht. Es gibt das Deutsche Klingenmuseum, das ist einzigartig. Aber das Zentrum für verfolgte Künste ist entstanden vor gut 5 Jahren aus der Else-Lasker Schülergesellschaft mitforciert, aus einer Sammlung Schneider mitforciert. Und verfolgte Künste, die verloren gegangen sind, da sind wir wieder bei dem anderen Thema, die zu zeigen, die herauszustellen. Wie arbeiten Diktaturen? Die deutsche Diktatur, aber auch andere Unterdrückungssysteme, Diktaturen. Und das ist auch ganz spannend, da bin ich ehrenamtlich unterwegs.
Die Schule hat das Leben von Silvia Löhrmann die längste Zeit begleitet, als Schülerin, dann Lehrerin und schließlich Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. Derzeit ist Schule ja für viele Menschen das Reizthema schlechthin. Die Corona-Krise hat auch eine Schulkrise deutlich gemacht, vor allem was das Hinterherhinken in Sachen Digitalisierung angeht. Frau Löhrmann, mit dem Wissen von heute, was hätten Sie damals als Schulministerin anders machen sollen?
Ich hätte noch mehr berücksichtigen müssen, dass Schulen an unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung sind. Denn wenn wir uns das jetzt klar machen, und ich lese natürlich auch die Leserinnenbriefe von Zeitungen und Leserbriefe und höre ihre Sendung, wenn dazu Hörerinnen und Hörer sich zuschalten, dann hört man ja so große Unterschiede in dem gleichen Land auch oder in der gleichen Stadt. Das heißt, Schulen meistern Herausforderungen unterschiedlich gut. Und deswegen Und zwar ohne dass ich sage, da ist das und das dran schuld. Schuldzuweisungen sind ganz schwierig sowieso. Aber es hat ja Gründe, warum Schulen an unterschiedlichen Stellen sind. Es gibt Schulen, die sind neu gegründet worden in meiner Amtszeit. Die haben die Digitalisierung von Anfang an im Schulprogramm gehabt. Andere Schulen, die vielleicht 300 Jahre alt sind, renommiert, sie haben gesagt, wir haben hier so und so immer gearbeitet und da kommen wir gut mit klar, da sind alle mit zufrieden und auf einmal merkt man, oh, da ist doch ein Entwicklungsprozess versäumt worden oder nicht rechtzeitig angegangen werden. Deswegen nutzt das gar nicht immer auf den Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt macht ihr bitte alle es so, weil manche machen es schon so und für andere ist es noch ganz weit weg. Also brauchen wir den Gedanken der Individualisierung des Lernens, den wir für die Kinder und Jugendlichen brauchen, den brauchen wir im Grunde auch für Schulen in ihrer Entwicklung. Und dazu müssen wir aber eins überwinden und jetzt werde ich ganz leidenschaftlich, obwohl ich mich ja sonst zur aktuellen Schulpolitik auch bewusst nicht äußere, weil das ein Grundsatz ist, den man beherzigen sollte, aber wir brauchen immer eine gute Bestandsaufnahme, wo stehen wir, ohne dass Schulen Angst haben, wenn die Schulaufsicht kommt oder die Qualitätsanalyse. Und dann brauchen wir den Prozess, wo wollen wir denn hin und wie gehen wir das denn an? Und das finde ich spannend, das noch stärker in den Blick zu nehmen. Eben nicht mit der Gießkanne über alle, sondern wo gezielter Bedarf ist, auch gezielt unterstützen. Und zum Beispiel einen Sozialindex hätte ich gerne noch eingeführt.
Ja, damit meint ihr was?
Sozialindex. Das heißt, dass nicht alle Schulen gleich behandeln, sondern Schulen in sozialen Brennpunkten, in schwierigen Lagen, dass die mehr Ressourcen bekommen, dass die mehr Sozialarbeiter bekommen. Das hatten wir angefangen. Die Inklusion ist letztlich auch Teil davon. Aber das haben wir nicht auch noch hinbekommen. Wir haben ja schon viel auf den Weg gebracht. Und manche sagen ja schon zu viel. Man kann auch nicht alles auf einmal machen. Aber das ist eine Frage, die unbedingt ansteht und die in anderen Bundesländern, da sind andere Bundesländer weiter als Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Also ungleiches Ungleichbehandeln. Handeln ist da der Grundsatz. Und das hätte ich zum Beispiel natürlich gerne auch noch, da hätte ich auch noch gerne Geld für rausgehandelt.
Sie haben als Schulministerin viel Gegenwind bekommen wegen der Einführung des Turbo-Abiturs, wegen der, das haben Sie vorhin kurz angedeutet, ausgeweiteten Inklusion, die viele Schulen relativ unvorbereitet getroffen hat. Überhaupt wegen der vielen verschiedenen Schulformen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Ihr Projekt der Gemeinschaftsschule wurde kritisiert. Also Sie standen eigentlich ständig unter Beschuss. FDP-Chef Christian Lindner hat gesagt, Ihre Schulpolitik gleiche dem Blick in einen Altglascontainer, nichts als grüne Scherben. Also Sie mussten ganz schön einstecken. Hat Sie das verletzt?
Ja, natürlich verletzt sowas. Aber einen Punkt muss ich wirklich richtigstellen. Ich habe das Turbo-Abi nicht eingeführt. Das Turbo-Abi hatten CDU und FDP eingeführt. Und zwar hoppla hopp. Wir wollten es, wir haben es reformiert. Wir haben gesagt, wollt ihr zurück?
Und ja, die Schulen wollten man erst nicht. Zwischen G8 ja, und G9, das
also das ist eine
viele,
ganz lange Geschichte. Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, aber das muss ich richtig stellen. Ich war nämlich eigentlich immer dagegen und hinterher musste ich es irgendwie verwalten, obwohl ich nie dafür war. Also das ist eine der Paradoxien. Aber Sie haben nach der Frage verletzt und natürlich verletzt das. Natürlich verletzt das und man selber weiß auch, dass das ungerecht ist und wie einfach es ist oder schwer, weltbeste Bildung zu machen und das ist aufs Wahlplakat zu schreiben und es dann in der Wirklichkeit durchzusetzen, das steht auf einem anderen Blatt und darüber wird dann noch gesprochen werden.
Aber haben Sie von Natur aus ein dickes Fell oder haben Sie gemerkt, sukzessive, Sie müssen sich das zulegen?
Man kann sich auch kein dickes Fell zulegen. Ich habe keins. Deswegen hat mich das auch mehr getroffen, als man mir hoffentlich angemerkt hat oder meistens angemerkt hat. Aber ich habe versucht, und diese Kompetenz habe ich erfreulicherweise, dankenswerterweise, ich habe versucht zu trennen, was gilt jetzt meiner Aufgabe und was gilt mir als Person. Und ich habe gewusst, das gilt nicht mehr als Person. Das hat Herr Lindner damals auch noch süffisant gesagt. Wir haben ja nichts gegen Sie persönlich, liebe Frau Löhrmann. Aber, und dann kam nicht das Florett, sondern dann kam Säbel und Degen und Messer gleichermaßen. Aber das müssen Sie trennen, sonst halten Sie das nicht aus. Und ich habe erstens einen Mann, der mich immer getragen hat, natürlich Grüne, die mich getragen haben. Und ich habe eine sehr, sehr gute Ärztin, die nicht nur mich bei Blessuren gut behandelt, sondern meiner Seele auch gut tut. Und sowas brauchen Sie dann schon auch, sonst halten Sie es nicht aus, ja.
Silvia Löhrmann reist gern nicht ganz grün PC mit dem Wohnmobil. In Corona-Zeiten sehr praktisch. Frau Löhrmann, was haben Sie noch vor in diesem Jahr?
Ich glaube, wir verreisen in diesem Jahr gar nicht weit. Wir fahren vielleicht noch mal in eine Weinregion in Deutschland, aber wir haben nicht vor, jetzt weit zu verreisen. Ich habe ja ein neues Hobby angefangen, eine neue Leidenschaft, das ist das Gärtnern. Da bin ich auch in ein paar Schulstunden gegangen, um das richtig zu lernen von einer Gartenmeisterin, die mich angeleitet hat, betreutes Gärtnern, und habe ein insektenfreundliches Staudenbeet angelegt. Und wenn man einen schönen Garten hat und den selber hegt und pflegt, dann möchte man gar nicht mehr so viel verreisen. Also insofern ist das okay.
Was war denn der schönste Platz, an dem Sie mal Ihr Wohnmobil geparkt haben?
Oh, da gibt es ganz viele. Aber einer war in Schottland, weil eben auch schöne schottische Musik da war. Da haben wir an dem westlichsten Zipfel mit Europas gestanden und guckten auf das Meer, Schafe drumherum, Hochmoor. Wunderbares, die Outer Hebrides waren das, wunderbares Wasser, warm. Und dann zu denken, da sind 6000 Kilometer und dann kommt Amerika. Und dann haben sie so eine Ehrfurcht und eine Dankbarkeit, dass es die Natur gibt, genauso wie wenn ich in den Bergen bin. Aber also die Natur und die Schöpfung zu bewahren und dieser grüne Gedanke, der wird mir dann auch immer sehr, sehr, sehr bewusst.
Schottland haben Sie angesprochen, vorhin schon Irland. Welches andere Land würden Sie sich denn als Lebensmittelpunkt aussuchen, wenn Sie wählen müssten?
Ich wollte mal nach Skandinavien auswandern, weil mir da dieses Seengebiet in Finnland, meine erste große Reise als 17-Jährige, so gut gefallen hat. Und dann wollte ich auch, Finnisch studieren. Das ist aber sehr, sehr schwer. Dann habe ich ein bisschen Schwedisch gelernt, habe gedacht, Schwedisch ist in Finnland zweite Landessprache. Dann kannst du damit erstmal über Wasser kommen und klarkommen. Insofern die skandinavischen Länder und die britischen Inseln sind einfach große, große, geliebte Regionen fürs Verreisen, aber auch in England hätte ich mir auch immer vorstellen können zu leben. Und deswegen schmerzt mich der Brexit.
Silvia Löhrmann, für den haben wir jetzt keine Zeit mehr. Nee. Das hätte mich auch interessiert, was Sie sich gerne mal mit Boris Johnson unterhalten würden. Also, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und danke sehr für dieses Gespräch.
Ich danke auch, Frau Bürger.